Ja, ich glaube, das Reizvollste war für mich, einen Blick in eine Welt zu wagen oder einen Blick zu versuchen, der einem sonst eher verschlossen bleibt. Und auch dieses für mich auch Fremdartige mir zu erschließen. Und als zweites dann aber eigentlich auch diese Begegnung, die ich mit Veronika hatte in den letzten Jahren, jetzt auch in der Entwicklung für den Film, diese Begegnung den Leuten durch den Film eigentlich zu ermöglichen und den Film eigentlich als Medium zu nutzen, auch für Veronika, um ihr eigentlich auch noch mehr Stimme, mehr Raum zu geben und für unsere Horizonte eigentlich zu erweitern.
Jetzt sagt man ja, und das ist ja gerade in Bezug auf Autistinnen und Autisten wahrscheinlich nochmal sehr speziell, dass wir überhaupt nur dann kommunizieren, wenn wir irgendetwas bei jemand anders ändern wollen. Das heißt, wenn wir irgendwas erreichen wollen, wenn es jetzt über Spontanäußerungen hinausgeht, ja, also wir fangen an zu reden, wir fangen jetzt an zu reden miteinander, weil mich interessiert hat, was du da ja letztlich losgetreten hast, was du da entwickelst. Was hast du denn im Blick gehabt im Sinne dieser Kommunikationssituation mit deinem Film bei Leuten auszulösen, die das dann anschauen?
Na, ich glaube in erster Linie auch diese Parameter von Normalität ein bisschen zu hinterfragen und zu schauen, wie sind wir denn alle und wie unterschiedlich können wir auch alle sein oder wie unterschiedlich sind wir beiden jetzt in unseren Denkweisen und wie schwer ist es am Ende auch, uns gegenseitig zu verstehen und wie leicht ist es dann auf der anderen Seite auch wieder, so in diesem Spannungsfeld bewegt sich das.
Jetzt ist Autismus ja etwas, was Leute gemeinhin tatsächlich, dafür gibt es eine Schublade, ja, man kennt das sozusagen, also angefangen bei der irgendwie Kaspar Hauser-Figur, die ja auf eine andere Art und Weise autistisches Dasein fristen musste über eine längere Zeit, hin zu Rain Man, Hollywood-Erfolge und so weiter. Man weiß irgendwie, was das meint. Und die Faszination kommt immer auch aus so einer unterstellten, aus so einem unterstellten Reichtum einer Person, die man eben nicht sieht. Immer auch so ein bisschen mit der Fußnote, die können viel mehr als wir, man kriegt es nur nicht mit. Und jetzt hast du aber über einen Normbegriff gesprochen und ich glaube, dass in der Psychologie das ja auch ganz anders betrachtet wird, eher so eine Weichzeichnung, also dass es einfach
Ein Spektrum,
ja, so
ja.
ein Spektrum gibt, auf der sich Leute exponieren oder eben weniger bis gar nicht exponieren und dann auch vielleicht gar nicht mehr kommunizieren im klassischen Sinne. Und trotzdem vielleicht nochmal zurück auf dieses Moment des Reichtums, also des anderen. Was waren denn für dich so eine Schlüsselerlebnisse im Sinne von tatsächlich für dich auch eine Bereicherung?
Also bei Veronika ist es, glaube ich, auch dieser Reichtum, der mich fasziniert, der Reichtum an ihrer extrem intensiven Wahrnehmung von der Welt, wo man kann vielleicht sagen, weniger Filter oder andere Filter wirksam sind als bei mir. Also Veronika hört in den Ultraschallbereich, wir haben es vorhin gerade kurz im Film gehört. Sie nimmt Musik in Farben und Form wahr, sie hat eine synästhetische Wahrnehmung, wenn sie mir darüber erzählt, wie sie mathematische Lösungen und Formeln löst im Kopf, dann sagt sie, dann spielt sich das nicht in Zahlen ab. Also Zahlen haben in ihrer Wahrnehmung erstmal, greift noch ein bisschen vor, jede Zahl hat einen eigenen Charakter, eine eigene Farbe und wie ein kleines Wesen spielt sich das ab. Und wenn es aber komplexe Formeln sind, dann übersetzen sich diese Formeln bei ihr in Spiralen und bunte Tuben und Röhren und dann verbindet sich das alles und es dreht sich alles, wie verrückt, sagt sie, zu einer Spirale bis hin zu Fraktalen und dann beschreibt sie, dann schiebt sich wie so ein kleines Tor auf und das Ergebnis fährt raus. Und das finde ich schon ziemlich abgefahren, weil wenn ich Mathematik oder solche Aufgaben löse, das ist halt irgendwie eher logisch tue. Aber wer weiß, was sich bei mir im Hintergrund alles abspielt. Und ich denke vielleicht nur, ich löse das hier mit Zahlen, aber mein Gehirn löst das vielleicht auch auf eine ähnliche Art und Weise. Nur habe ich vielleicht nicht diesen Zugriff darauf, da so drauf zu schauen. Ja, das sind solche Geschichten.
Also mein Gehirn löst das übrigens überhaupt gar nicht.
Oder so,
Weder
ja.
so noch so. Aber jetzt hast du ja eine sehr, also wir haben ja auch vorhin gehört, dass sie, also Veronika, gar keine, also dass sie eine anderer Leute Stimme braucht, um überhaupt sprechen zu können. Woher weißt du das eigentlich, was du da gerade mir erzählst?
Ja, ich weiß es dadurch, dass es Veronika mir erzählt, aber zwischen Veronika und mir gibt es die Mutter, die Petra von Mutter von Veronika. Und da Veronika nicht sprechen kann und sie auch noch körperlich schwer behindert ist und eine spastische Arteriose hat, das heißt ihr Arm und sie kann ihn eigentlich kaum kontrollieren. Wenn sie sagt, oh, mein Arm sei jetzt nach rechts, dann geht er vielleicht nach links. Aber sobald man Veronika den Arm in die Hand nimmt, also das habe ich halt auch gemacht und auch nachgeprüft, damit ich ausschließen kann, also es ist die Mutter, die schreibt, sondern es ist wirklich Veronika, kann man dem Arm eine Stütze geben und empfängt dann wirklich Impulse und man spürt auf einmal, ah, der Arm will nach rechts. Und dann kann ich halt auf meinem Arm unten an meinem Handgelenk sagen, das ist vielleicht das Nein und oben ist das Ja. Und dann habe ich Veronika beim ersten Treffen gefragt, als die Mutter auch nicht dabei war, Veronika, liebst du Musik? Und habe den Arm genommen und dieser Arm schlug halt voll an meinen Ellbogen oben, also an das Ja, und ihr ganzer Körper hat gebebt. Und das war für mich der erste Punkt, wo ich dachte, okay, ich kann auch mit Veronika kommunizieren. Schreiben kann ich nicht mit ihr, das habe ich schon versucht, bin ich noch dabei, das immer mal zu machen, wenn ich da bin. Und die Mutter schreibt mit ihr, indem sie halt eben dann der Hand und den Fingern diese Stütze gibt. Die haben dann wie ein Buchstabenbrett, wo lauter Buchstaben drauf sind, oder ein Touchpad, ein digitales. Und da nimmt dann die Mutter die Hand und spürt die Impulse bei Veronika im Finger, wo der Finger hin will, aufs E, aufs A, aufs R, aufs T. Und so schreibt Veronika. Und sie kann aber auch mit anderen Leuten schreiben. Und das wollen wir auch in diesem Langfilm noch ein bisschen mehr erzählen und auch erklären, diese Form der gestützten Kommunikation.
Ein anderes Klischee, was Menschen mit Autismus verbinden, ist ja auch sowas wie eine Unlust, überhaupt in die Öffentlichkeit zu gehen, also sozusagen eine derartige Kommunikation überhaupt zu führen, wenn es nicht ein ganz großes Vertrauensverhältnis gibt. Was fängt sie denn, also Veronika, mit deiner Arbeit und deinem Ziel an? Also wie funktioniert denn das Filmmachen für sie?
Gar nicht so einfach, weil sie nicht in Film wirklich denken kann. Das ist auch der Prozess, den wir gerade drin sind, weil ich immer gesagt habe, schon bei dem Kurzfilm habe ich ihr schon Rohmaterial gezeigt, habe ihr Schnittsequenzen gezeigt, habe ihr die Sandmalerei gezeigt, die es im Film zu sehen gibt. Und ich fand sie ganz großartig. Bei anderen Filmen mache ich das eigentlich nicht unbedingt, dass ich meine Protagonisten so mit einbeziehe. Aber bei ihr hatte ich wirklich das Gefühl, ich brauche sie, weil ich nicht so einfach reinblicken kann und auch die Erfahrung gar nicht hatte. Und jetzt ist es so, dass wir uns halt darüber unterhalten, was könnten wir denn wie machen. Und ich ihr Sachen anbiete und sie mir aber auch Wünsche äußert, wenn sie dann sagt, also sie würde ja vielleicht gerne die Geschichte von ihr, die sie über ihr Leben geschrieben hat, über ihre Wahrnehmung von Wörtern und Buchstaben, da würde sie ganz gerne Aquarellmalerei drin haben. Dann überlegen wir halt für unseren Film, wie können wir das vielleicht umsetzen. Und ich bin dann derjenige, der sagt, okay, ich bin aber hier der Filmemacher. Das und das funktioniert vielleicht, das nicht. Und so ist das ein Prozess eigentlich. Und sie fand das eben toll, dass es jemanden gibt, der das mit ihr gemeinsam macht und der nicht nur einen Draufblick auf sie hat. Sie hat gemeint, sie ist ein Leben lang ganz oft immer nur als Objekt dargestellt worden. Und hier hat sie sich wiedererkannt und fand das großartig, die Idee eigentlich zu sagen, lass uns mal einen langen Film machen.
Jetzt habe ich deinen Kurzfilm schon gesehen, im Gegensatz zu vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern. Wie alt ist denn Veronika?
Veronika ist jetzt 23 geworden.
Dann ich hatte es vorhin mal erwähnt, warum wir auch hier sitzen, hat natürlich auch damit zu tun, dass aus diesem Kurzporträt ein Langfilm werden soll, also ein Kinofilm werden soll und wird. Und sowas kostet Geld. Wie machst du das? Wie finanzierst du das? Du hast sonst für Fernsehen, für diverse Stationen gearbeitet. Jetzt ist das ja ein sehr ambitioniertes Projekt, was kein Auftragsprojekt ist, sondern dein eigener Auftrag.
Genau.
Wie tickt das?
Wir haben erstmal ein langes Treatment habe ich entwickelt, auch zusammen mit den Produzenten, mit Peter Zorn von Werkleitz oder der Werkleitz Halle, hier aus Halle, und der Marci, seiner Partnerin. Dann haben wir Anträge geschrieben. Wir haben jetzt zwei Förderzusagen bekommen vom Kuratorium Junger Deutscher Film und von der Kulturstiftung Sachsen. Sind dann auf Sendersuche gegangen, wollten natürlich, dass ein Sender dabei ist, haben leider keinen Sender gefunden, aus verschiedenen Gründen, die es gab. Viele Sender sind einfach zugeplant bis 2017. Dazu kommt noch, dass der Film in kein richtiges Format passt. Und es immer weniger Formate überhaupt im deutschen Fernsehen für sowas gibt. Und gehen jetzt eigentlich den Weg zu sagen, wir machen das senderunabhängig und versuchen über eine Crowdfunding-Kampagne, die jetzt seit ein paar Tagen läuft, eben auch noch das zusätzliche Geld, was wir noch brauchen, reinzubekommen. Und wollen den Film dann über Festivals und kleine Kinos mit einem kleinen Kinoverleih aus Berlin ins Kino bringen und zusätzlich den Film noch parallel im Internet anbieten als Video on Demand. Mhm. Einfach zu gucken, was sind neue Verwertungs- und Auswertungsstrategien, wenn man keinen Sender hat.
Das heißt auch, de facto einen Verleiher zu finden anschließend, der das ins Kino bringt.
Den haben wir gefunden, den ja. Habt ihr schon genau, gefunden? Der bringt quasi den Film gleichzeitig ins Kino und ins Internet und ja, okay. Man kann den dann streamen für einen kleinen Obolus.
Was sind so, also ich habe gar keine Vorstellung von so einem Produktionsprozess, in welchen Zeiträumen entsteht dieser Film oder soll er fertig werden?
Der soll, also wir wollen jetzt Ende Mai mit Drehen beginnen und wollen dadurch, dass man mit Veronika jetzt nicht 10 Tage am Stück und auch keine 8 oder 9 Stunden am Tag komplett drehen kann, sie braucht halt viel Ruhe und auch viele Pausen. Wir wollen ab Mai immer 3 oder 4 Tage in der Nähe von Augsburg in Königsbrunn, wo Veronika lebt, drehen. Wollen das eigentlich bis September abgeschlossen haben, diese verschiedenen Drehs, die wir da haben. Und dann wollen wir im Herbst in den Schnitt gehen und hoffentlich bis Ende des Jahres fertig sein, dass wir dann vielleicht im nächsten Frühjahr auf das erste Festival können.
Beim Radio kann ich ja mit einem Mikrofon losgehen und eine sehr intime Situation herstellen. Beim Film habe ich ein Team da. Wie funktioniert das für Veronika?
Muss man gucken. Bis jetzt war ich immer allein da, habe auch Testaufnahmen mit ihr gemacht und ich war so oft da, dass ich mittlerweile schon fast so ein bisschen wie zur Familie dazugehöre und ich hoffe, dass das mir so diesen Vorsprung, auch dieses Vertrauen gibt, dann mit einer Kamerafrau, das war mir wichtig, eine Kamerafrau mitzunehmen und einem Tonmann, dass das dann auch gut funktioniert und wir werden uns auch vorher nochmal ohne Kamera mit Team bei Veronika einfinden und uns kennenlernen.
Tolles Projekt, ich würde total gern nochmal in den Trailer hinein, aber uns drückt die Zeit so ein bisschen. Aber das ist überhaupt kein Problem, das können Sie sich ja selbst auch ansehen und dabei landen Sie auch gleich bei der Crowdfunding-Aktion, nämlich auf visionbakery.com, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, ist ja eine der möglichen Plattformen, um sowas zu realisieren, also Vision wie die Vision, ne? Visionbakery wie .com und /Sandmädchen-Film. Sandmädchen hatte ich vorhin schon beschrieben, also für Sie als ja, dieses diffuse Dasein, also dieses sich auch in alle Richtungen sozusagen wegzubegeben, genau das findet sich dann auch tatsächlich bildlich im Film wieder. Freue mich sehr auf deinen Film, hoffe sehr, dass das aufgeht und hoffe sehr, dass Sie, die uns zuhören, dazu beitragen, dass das aufgeht, denn das ist tatsächlich dann in dem Fall ein Community-Projekt, kommt zustande, so sie wollen, dass es zustande kommt, wenn man so will. visionbakery.com/sandmädchen-film ist die Adresse. Marc Michel war bei mir im Studio, vielen Dank fürs Kommen.
Dankeschön.
Weiter Weg, in dem Falle für so ein kurzes Gespräch, aber
ich hoffe, es lohnt sich.
Ich hoffe auch, dass es sich lohnt. Ich habe natürlich, das ist schwer sozusagen, ich habe vorhin mal so kurz überlegt, was eigentlich eine, also was ich mir vorstelle, was so eine Musik sein könnte, was glaubst du denn, was Veronika, was für eine Art Musik hört sie denn gerne?
Sie hört total gerne klassische Musik und kann ganz wenig mit disharmonischen Dingen anfangen. Aber alles, was Gefühl und Emotion hat, liebt sie. Darin kann sie, glaube ich, gut versinken. Weiß nicht, was du jetzt rausgesucht hast.
Ich probiere mal. Das geht gar nicht. Gut, ich probiere nochmal. Ich guck mal derweil, was so was sei. Ich hatte eine Idee. Das ist traurig und schön zugleich. Ja,
traurig und schön ist gut.
Und Felix Kubin hat auch selbst schon mit Kindern gearbeitet, die also in dem Falle Wahrnehmungsstörungen, wie es so offiziell heißt, hatten. Und hat mit denen ein grandioses Hörspiel gemacht. Aber die Musik passt vielleicht ganz gut. Hab Dank fürs Kommen.
Ja,